Ja, erst einmal muss ich sagen, es ist schön, wieder hier zu sein bei euch. Und das, was Heike, was du gesagt hast, ja, es ist schön so, auch wenn das jetzt alles so verteilt ist und trotzdem in erwartungsvolle Gesichter zu gucken, einen gefüllten Raum zu gucken, das ist schon schön. Ja, 10. Sonntag nach Trinitatis. Ich war gespannt, ob da irgendjemand das Gesicht bei verzieht, weil man sagt so normalerweise die Trinitatiszeit, das ist so, du kannst predigen, was du willst. Und das zieht sich irgendwo so durch, aber eben halt, heute ist ein besonderer Sonntag mit dem Fokus auf Israel. Und wir sind ja nun keine von denjenigen, die jetzt sowohl jetzt so die Israel-Spezialisten sind. Es gibt ja Leute, sowohl Geist besessen und Geist ja, vergessen, könnte man sagen, genauso Israel besessen oder Israel vergessen. Ich glaube, da wären wir eher so auf dem Zweig, ja, ein bisschen weniger von Israel bei uns so im Alltag vorkommen zu haben. Natürlich in den Nachrichten auf jeden Fall. Aber doch, Israel. Seit dem 16. Jahrhundert ist dieser Sonntag bewusst so ein Gedenktag der Zerstörungen des Jerusalemer Tempels. 11 Wochen nach Pfingsten. 11 Wochen nach dem Geburtstag der Kirche. Und dann wird in den Gemeinden normalerweise, so ist eigentlich der Gedanke dahinter, an Israel gedacht und daran, dass Gott mit seinem Bund, den er mit Israel geschlossen hat, dass dieser Bund nicht zu Ende ist. Wir reden ja vom alten Bund und neuen Bund, aber das ist nicht einfach aus und vorbei, Pech gehabt, ihr hättet ja, nein, sondern dass etwas bleibt. Es ist auf der anderen Seite auch gleichzeitig eine Erinnerung an eine Geschichte, die auch vielen mit Schuld beladen und belastet ist, wo wir auch einfach das mit im Blick haben. Im Blick auf die Juden, im Blick auf das Verhalten von uns Deutschen, im Blick auf das Verhalten von Christen gegenüber den Juden. Und oft war in der Vergangenheit die Überlegenheit des Christentums Gegenstand solcher Überlegungen. Dass man sagt, ja, wir sind weit ein Stück weiter. Bis dahin konntet ihr mitgehen, aber jetzt sind wir dran. Und jetzt, mittlerweile hat sich das gewendet. Man ist mehr mit dem Blick drauf, ja, was ist alles an Unrecht geschehen? Und es ist Trauer da über das Unrecht, was den Juden angetan wurde. Und man sucht nach einem ganz neuen, ja, einer neuen Verhältnisbestimmung. Christen und Juden. Wie stehen wir zu Israel? Was haben wir für Gemeinsamkeiten? Wo ist das, was uns verbindet? Und sicherlich auch das, was uns unterscheidet, was uns trennen mag. Und welche Bedeutung kommt denn Israel in der Heilsgeschichte zu? Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges? Und haben wir vielleicht sogar so etwas wie als Christen jetzt eine Verantwortung gegenüber Israel, gegenüber den Juden? Also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich überall jetzt eine Antwort zu gebe, sorry, das sprengt den Rahmen. Aber ich möchte euch so mit der Nase drauf stoßen, zu sagen, jetzt nicht einfach Israel, naja, gut, nicht mein Thema, ich bin kein Spezialist. Und doch zu gucken, wie wollen wir uns den Juden gegenüber verhalten? Und da, ich glaube nämlich, so ging es mir zumindest mit dem Text, den ich gleich lesen werde, der Fortsetzung ist von dem, was uns Heike schon gelesen hat, dass wir vieles von uns lernen können, für uns lernen können im Umgang mit anderen Religionen, mit Migranten, durchaus mit unseren liebsamen und manchmal auch unliebsamen Zeitgenossen. Ich glaube, da kriegen wir einiges mit den Muslimen, mit den Randsiedlern und. Spannend ist es, wenn man in den Römerbrief hineinguckt. 3 Kapitel widmet Paulus diesem Verhältnis zwischen Juden und Christen, zwischen Israel, ja, und der neu entstandenen und entstehenden Kirche. Und am Ende dieser Kapitel finden wir eben halt diesen Text. Anfang hatte Heike, ich lese ein Stück weiter aus Römer 11, ab Vers 25, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe eine etwas andere, nichtsdestotrotz. Ich denke, es kommt auf die Gedanken drauf an. Das, was Paulus im Herzen liegt und was er uns sozusagen mitteilen will. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. In manchen Übersetzungen steht das Gottes so nicht drin, aber in die Richtung zielt es. Und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht haben. Und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt. Das soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Ich weiß nicht, ob wir das so ganz zusammenpuzzeln können, um was es hier geht. Ich möchte es mal versuchen, ein bisschen bildlich deutlich zu machen. Und zwar so dieses Gegenüber, scheinbare Gegenüber von Juden und Heiden, beziehungsweise Heiden-Christen. Es klang eben schon an, in dieser Weltstadt Rom, Multikulti und auch in die Gemeinde schwappt das hinein. Das ist eine sehr zusammengesetzte Gemeinde. Bei Heike war das schon in dem Teil mit drin, dass Paulus sich an die Heidenchristen wendet. Er ist der Heidenmissionar. Und jetzt haben wir diese Gruppierung sozusagen in der Gemeinde drin. Und dann begegnet hier etwas in dem, was beschrieben steht und beschrieben wird. Und zwar steht hier etwas gegenüber. Die Juden haben, eigentlich muss ich noch was anderes dazwischen malen, das mache ich jetzt erstmal gleich. Und zwar, was sie unterscheidet. Und zwar an einer ganz entscheidenden und wichtigen Stelle, in ihrem Blick auf eine Sache. Und zwar im Blick auf das Evangelium. Das heißt, sprich die gute Nachricht. Gott liebt alle Menschen, Gott hat seinen Sohn gesandt, damit alle Menschen gerettet werden. Johannes 3,16. Aber eben halt ihr Verhältnis dazu, zum Evangelium, das Verhältnis zu Jesus Christus. Unglaube, Ablehnung. Damit können wir nichts anfangen. Das ist nicht der Messias, auf den wir warten. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Und die Heidenchristen, die ja fast wie nach einem Strohhalm danach greifen, die das begreifen. Gott liebt uns. Und das war ja schon, wenn man von der Apostelgeschichte herkommt, für einen Petrus unwahrscheinlich schwer zu begreifen. Das Evangelium, gute Nachricht, das gilt den Juden, doch nicht den Heiden. Aber hier wird deutlich, es gilt beiden. Und jetzt kommt es eben halt zu Folgen. Das wird beschrieben als Verhärtung. Ist ein Begriff, der bei den Juden zu finden ist. Die stumpfen ab. Sie haben sich so eine dicke Hornhaut sozusagen zugelegt. Jesus, selbst Jesus dringt da mit der guten Nachricht oder ist nicht bei allen durchgedrungen. Einigen ja, aber eben halt an vielen Stellen ist das eben nicht. Das heißt, dass die Juden da Anstoß nehmen. Und auf der anderen Seite bei den Heiden, diese Offenheit, sie führt dazu, dass sie das Heil, sprich die Rettung, annehmen. Sie lassen sich retten. Sie begreifen, Gott liebt mich, Gott liebt uns. Und dann ist hier so ein für mich ja fast schwer zu verdauender Begriff drin. Und zwar, dass die Juden verworfen werden. Nicht dauerhaft. Machen wir Verwerfung raus. Das heißt, dass Gott wirklich sich von ihnen jetzt an der Stelle abkehrt und das, was hier passiert, das ist mit dem Begriff der Versöhnung zu beschreiben. Hier passiert etwas, was eigentlich undenkbar war. Im Alten Testament an vielen Stellen, da klingt es einmal an, dass die Völker mit großen Augen nach Israel gucken, dass die Völker gespannt sind und auch wahrnehmen sollen, was macht Gott mit diesem Volk Israel. Und jetzt passiert das in viel größerem Umfang. Und ich fand das toll. Insofern war das sehr gut, dass du das mit drin hattest in dem Text, dieses Bild. Das Bild vom Ölbaum. Und zwar auf der einen Seite ein edler Ölbaum und auf der anderen Seite ein wilder Ölbaum. Auf der einen Seite dieses tolle Bild für Israel und zu sagen, ja, mit allen Ästen, mit allem, was sich hier entfalten kann. Und dann passiert es aber, dass eben halt hier Zweige ausgebrochen werden. Das heißt, nicht alle, es wird kein Kahlschlag gemacht. Das habe ich auch schon erlebt, wenn dann jemand beigeht, berufen ist und im Herbst mal einen Baum ausschneidet. Man denkt, das ist Kahlschlag, da kommt nie wieder was nach. Ich habe das im Norden noch so vor Augen, wo wir gesagt haben, und im nächsten Jahr, da kam wirklich viel wieder nach. Und hier auf der anderen Seite, wo dann ja Zweige sozusagen eingepfropft werden. Mal gucken, ob ich das gleich muss ich mich konzentrieren, sonst fehlt da irgendein P oder ein F. Eingepfropft werden an Stelle. Aber wichtig ist eben halt nicht Kahlschlag, das heißt nicht Juden generell abgeschnitten. Nein, es gab ja Judenchristen. Es gab ja Menschen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Ja, aber es gab auch einen ganzen Teil, die davon nichts wissen wollten. Und jetzt sozusagen die Chance, dass hier etwas hineinkommt, was überhaupt ursprünglich nichts damit zu tun hat. Und dann fallen hier heftige Begriffe. Ich habe eben ja schon gestockt an der Stelle, dass die Rede davon ist, dass sie zu Feinden des Evangeliums oder zu Feinden Gottes werden. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig, weiß ich, ob ihr es noch im Ohr habt, Geliebte Gottes bleiben. Von Alters her, von den Vätern her. Geliebte Gottes, Feinde Gottes bleiben. So, und jetzt sind wir da so in diesem Ding drin, in einer Gemeinde, zweigeteilt sozusagen, wo da genau die Grenze verläuft, will ich gar nicht festlegen, aber jetzt passiert hier etwas. Und zwar von Seiten der Christen, von Seiten der Heidenchristen. Und zwar beschreibt es das Wort Überheblichkeit sehr gut. Wir sind diejenigen. Wir haben es kapiert. Wir gehören dazu. Und ihr habt die Chance verpasst. Es gibt einen zu spät. Also all das Ganze, einmal so als Überschrift oder Überblick über das Ganze. Vielleicht fehlt euch da noch etwas. Denn da muss ich näher unbedingt noch drauf eingehen. Und zwar, es gibt, da sagt Paulus das auch, nur eine Wurzel. Das heißt, diese eine Wurzel trägt die, da gehört es zusammen. Das ist Gott, der berufen hat. Komme ich gleich aber noch einmal dazu. Und das hat sozusagen zwei Richtungen, das Ganze. Keine Barmherzigkeit für die Heiden ohne Israel und keine Barmherzigkeit für Israel ohne die Heiden. Ich habe, als ich das gelesen habe bei der Planung, ich habe mir das überschrieben mit Gott hält seine Zusagen. Das ist für mich etwas ganz Grundsätzliches, was ich auch mitnehme für mein Leben, wo ich sage, auch wenn das manchmal anders aussieht, aber ich weiß, einer ist zuverlässig. Der eine bin nicht ich, sondern dieser eine, der ist Gott. Und es sind so ein paar Stichworte, die habe ich hier zum Teil noch gar nicht mit drin. Ein Stichwort, was in dem Abschnitt drin steckt, ist das Stichwort Geheimnis. Ich weiß nicht, wer von euch Dan Brown gelesen hat. Das ein oder andere Buch, wo dann immer so, und da gibt es noch mehr aus dieser Sparte, wo dann ja hineingeheimnist wird, so eine Geheimlehre, was die Christen und was die Kirche, allen voran die katholische Kirche, nicht an die Öffentlichkeit dringen lassen will, dass Jesus eine Frau gehabt hat, dass Jesus Kinder gehabt haben soll und, und. All das meint Paulus nicht. Also nicht so eine Geheimlehre, sondern Paulus meint etwas anderes. Es geht ihm, sagen Leute, wagt einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Begreift das, worum es Gott geht. Und Gott geht es nicht um einen Gegensatz zwischen Juden und Christen oder Juden und Heiden, das ist nicht, sondern begreift, es gibt ja einen Zusammenhang, einen ganz großen Zusammenhang von Gottes Handeln, von Gottes Liebe und warum ihr zusammengehört, warum ihr in Gottes Gemeinschaft gehört, die einen wie die anderen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges zu begreifen, weil das zieht sich auch durch die Geschichte durch, gerade aufgrund dessen, dass die Juden zum Teil als die Gottesmörder bezeichnet worden sind, weil sie Jesus am Kreuz haben hinrichten lassen. Und damit hatten sie ihren Stempel und damit waren sie schuldig. Und damit wurden sie abgelehnt, auch von christlicher Seite. Das passierte immer wieder mit neuem Vorzeichen, verdächtigt, verfolgt, ermordet. Gott hat die Juden nicht aufgegeben. Ich denke, das ist etwas Wichtiges, was wir auch lernen müssen. Sie waren sein Volk, sie sind sein Volk, sie bleiben sein Volk. In 5. Mose 7, Vers 7 und 8 steht, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wert als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und hat euch der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, aus dieser Sklaverei befreit. Also es ist wichtig, dass wir begreifen, Gott hat sich ein Volk ausgesucht, die hat nichts vorzuweisen. Da war nichts. Eigentlich nichts, kein Hingucker auf der Habenseite, es sah dürftig aus. Und Gott hat doch gesagt, ich suche dieses Volk aus, weil ich es liebe. Und ich erwähle es und ich berufe es und ich halte an diesem Volk fest. Und das heißt, keine äußeren Vorzüge, aber Gottes Liebe. Und das, nimm das doch mal persönlich. Guck dich an und dann sag mal, was hast du auf der Habenseite? Was ist das, was dich in Gottes Augen attraktiv machen könnte, wo Gott sagen müsste, Mensch, hey, Simon, das ist das überhaupt, das ist so, plus, 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 bleibt mir gar nichts anderes übrig. So wie in der Schule bei einer Wahl für eine Fußballmannschaft. Wer gut spielen konnte, der wurde gewählt. Und je länger es dauerte, wer zum Schluss übrig blieb, naja, die musste man billigend in Kauf nehmen. Also, wären wir alle erste Wahl für Jesus? Alle waren erste Wahl für Gott? Und Gott sagt, ich suche dich aus Liebe. Es gilt für uns. Römer 5, Vers 10. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir es jetzt, erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Das heißt, das, was ein Paulus beschreibt, ist eigentlich etwas, er sagt, durch den Unglauben der Juden ist eine Tür aufgetan worden. Durch ihre Ablehnung von Jesus ist das Evangelium zu den Heiden, ich sage das mal so frei, rübergeschwappt. Da liegt die Chance, dass Gott sich eben halt nicht nur für die Juden entschieden hat, sondern auch für die anderen, die ihr außerhalb des Volkes Israel sind. Die Heidenmission. Und Paulus sagt, das liegt mir am Herzen, das möchte ich euch nahebringen. Aber vergesst sie nicht, hakt sie nicht ab, verliert sie nicht aus den Augen. Gottes Geheimnis, Gott schreibt Geschichte auch mit den Juden. Ein zweites Stichwort ist das Stichwort der Verhärtung hier, wo ich nochmal so, oder der Verstockung einen Blick drauf werfen werde. Es meint so etwas wie eine Unempfindlichkeit. Ich kenne das auch, wer lange irgendwo was gemacht hat, der setzt Hornhaut an. Ob das beim Gitarrespielen ist, dann ist das ein guter Schutz, dann tut das nicht sofort weh. Oder an anderen Stellen, wenn man immer dieselben, aber hier, vielleicht ist genau das bei ihm passiert. Eine Unempfindlichkeit für das Wort Gottes. War auch in der Bibellese drin schon, doch gar nicht so lange her, dass Jesus in seinem Heimatort nichts tun konnte. Man kannte ihn, man wusste, wer er war. Abgehärtet. Nein. Und war es nicht das bei den Juden? Das, was nicht sein durfte, das konnte nicht sein, das ging nicht. Er konnte nicht der Messias sein, der Retter. Er passte nicht in die eigenen Vorstellungen hinein. Leute, ist das so weit weg von uns? Sind wir da so auf einem ganz anderen Dampfer? Jetzt, ich meine das nicht Jesus gegenüber. Da sind wir vielleicht noch alle, gucken in dieselbe Richtung. Aber haben wir vielleicht auch an manchen Stellen so ganz eigene Vorstellungen davon? Wie sieht das aus? Wer, was, wie lebt ein Christ? Wer, was, wie geschieht Gemeinde? Wie lebt Mann, Frau Glauben? Wie muss das passieren, dass Gott redet? Gottes Geist? Oder wo sind wir vielleicht auch hart und unempfindlich geworden? Aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Enttäuschung, wo wir sagen, Mensch, hey, so weit weg sind wir gar nicht davon. Vielleicht unter anderem Vorzeichen, vielleicht nicht im Blick auf das Evangelium, aber vielleicht doch, dass Gott gar nicht mehr so durchdringt und dir das mitteilen kann, was er dir ja mitteilen will. Wo wir vielleicht Gott in eine Form pressen wollen, wo wir sagen, Gott, so muss das laufen. Und wenn du nicht mitmachst, dann mache ich nicht mit. Wenn Gemeinde nicht dies oder das macht, wenn Gemeinde nicht so oder so aussieht, wenn Gott mich nicht führt, wie ich will. Es war eine Blockade. Das war wie so entweder Scheuklappen oder eben halt ja, eine ganz dunkle Brille. Sie sehen nicht mehr das. Und nach wie vor stehen sie vor dieser Herausforderung, durch das Halten der Gesetze Gottes vor ja, einen gnädigen Gott zu bekommen. Das war für Martin Luther die große Frage war, wir müssen uns an den Buchstaben halten. Wir haben ja nichts anderes. Wir warten. Für Paulus ist das ein Ansporn, eine Motivation, eine Notwendigkeit. Er möchte die gute Nachricht an den Mann, an die Frau bringen. Den Korinthern hat er so geschrieben, 2. Korinther 5. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das heißt, Paulus möchte hier ein Loch reinbohren. Er möchte sehen, dass die Verhärtung aufhört. Er möchte, dass seine Tür aufgeht. Wir würden heute vielleicht sagen, ja, wir beten darum, dass hier Bekehrung geschieht, dass ein geistlicher Aufbruch geschieht, dass etwas Neues entsteht. Und ich glaube, das ist nicht nur die Sache für die Juden. Ich glaube, das ist Sache für uns als Gemeinde. In und durch Corona hindurch, dass da ein neues Bewusstsein entsteht. In, nach Schwelm hinein, auch hier. Und ich habe mir noch ein Stichwort Überheblichkeit, habe ich mir auch ausgesucht, weil ich gemerkt habe, das prickelt mich. Überheblichkeit. So als solches steht da vom Griechischen, finden wir den Begriff gar nicht. Ist das genau das, was ein Paulus vor Augen hat? Dieses Besserfühlen. Mir ging noch ein Lied durch den Kopf, das haben wir früher im Jugendkreis gesungen, nach der Melodie von Yellow Submarine. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Und das war dann so in dem Leben, das man führt, da ist vieles, was Gott stört. Wie der Mensch nun einmal ist, macht er Fehler, auch als Christ. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Aber ich weiß ja, ob wir den zweiten Satz mitdenken, mitnehmen würden. Vielleicht empfinden wir es ganz oft andersherum. Wir sind besser als die anderen. Denn wir kennen Gott, wir leben mit ihm, wir gehen in den Gottesdienst, wir machen, wir tun, wir geben Geld und. Paulus hat seine Leute vor Augen. Weltstadt Rom, Gemeinde, Spannungsfeld der Gemeinde. Und jetzt nutzt er dieses Bild vom Ölbaum und möchte das deutlich machen. Eigentlich, wenn ich es komprimiert sage, ihr gehört zusammen, ihr habt eine gemeinsame Wurzel. Abraham als Stammvater, das Alte Testament, ihr habt es gemeinsam. Und nur weil die einen sich an Jesus Christus gerieben haben, habt ihr die Chance, ihr seid dazugekommen. Ihr gehört zusammen. Ihr seid aber eben halt nichts Besseres. Die edlen Zweige sind hier. Ihr seid sozusagen die Wilden. Ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand als wilde Christen bezeichnet hat. Aber das wäre eigentlich das, was ein Paulus hier sagt. Ihr seid die Wilden. Ihr seid die, die eigentlich nicht dazugehört. Und doch gehört ihr dazu. Das dürft ihr mal überlegen. Wie schnell seid ihr, sind wir dabei, anderen gegenüber, uns ihnen gegenüber überlegen zu fühlen. Zu meinen, wir sind besser. Ich sage das mal, das ist ein gefährlicher Satz. Wir sind die bessere Rasse. Wir sind die Weißen. Amerika, Deutschland, das ist nicht lange her. Das ist immer noch irgendwo drin. Geht nach Hause. Und man könnte das weiter ausdeuten. Aber das ist noch, steckt noch drin, dieser Rassismus. Der ist noch lange nicht abgehakt. Die bessere, warum hat Gott sie farbig gemacht? Dann hätte sie auch weiß machen. Nur Jesus war Jude. Der war auch kein Bleichgesicht, wie wir es sind. Oder wir haben die bessere Kultur. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, auf unsere Errungenschaften, unseren Lebensstil, unsere Umgangsformen. Wir haben den besseren Beruf. Ich habe mehr gelernt, ich bin klüger als du. Oder wir sind das stärkere Geschlecht. Wie verhält sich das da? Ungleichheit in der Bezahlung. Wessis und Ossis, wir können an vielen Stellen solche Gräben aufreißen. Oder wir haben den richtigen Glauben. Und dabei meine ich gar nicht mal diesen Absolutheitsanspruch des Christentums, das haben wir ja gar nicht. Wer absolut ist, ist Jesus, aber nicht wir. Aber in der Begegnung mit den anderen Denominationen, das Gefühl zu haben, vielleicht als Freikirche, naja, wärt ihr mal so frei, hättet ihr mal so viele Mitarbeiter, hättet ihr diese Spendenkultur, hättet ihr dann, hey, wir sind gut oder wir sind besser als ihr. Woher rühren solche Überzeugungen? Vielleicht müssen wir ein bisschen buddeln bei uns. Aber warum laufen wir Gefahr, überheblich zu werden? Vielleicht sind das auch noch ganz andere Stellen. Aber ich glaube, oft liegt es daran, wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns mit anderen. Wir fangen an zu schielen. Und genau da, dem schiebt Paulus einen Riegel vor. Er sagt, da gehört etwas zusammen. Der Ungehorsam der Juden hat dazu geführt, dass ihr Gottes Erbarmen erlebt. Und weil die Juden das jetzt bei euch wahrnehmen, soll sie sozusagen ein Stück eifersüchtig auf euch werden. Und da, wo ihr wart vorher ungehorsam, jetzt sollen sie sozusagen wieder neugierig werden auf das Erbarmen Gottes. Und neugierig werden, da wollen wir auch hin. Das ist für mich dieses letzte Stichwort, Erbarmen, oder dahinter steckt noch etwas anderes. Die Treue Gottes. Die Treue Gottes, das gehört nämlich gerade zu den Juden dazu. Das ist das, was ich... Jetzt sind alle wieder wach. Vielleicht bin ich hier einfach so mal ans Kabel gekommen. Diese Treue Gottes zu sagen, ich habe euch erwählt. Ihr gehört und ich bleibe da dran. Und das ist das. Wenn Gott erwählt, wenn Gott beruft, dann hält er auch daran fest. Und das ist für uns heute etwas unwahrscheinlich Hilfreiches, Tröstliches. Ich sage das mal ein bisschen flapsig. Da, wo ich Mist baue, sagt Gott nicht, mit Christian will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat so oft an der Sache versagt. Schieß in den Wind. Sondern Gott bleibt treu. Und das ist die Sache, guckt beim Volk Israel doch hin. Wenn wir im Alten Testament, wir haben es ganz schnell vor Augen, was das für eine Rumeierei war in der Wüstenwanderung. Wir hören, ach, wir wollen doch wieder zurück nach Ägypten. Ach, wir haben nichts zu essen. Ach, wären wir doch da geblieben. Mose, warum habt ihr? Das war eine Rumeierei, aber ich mache das Gleiche in Grün. Oder wir? Dann zu sagen, eine Geschichte des Erbarmens Gottes, eine Geschichte der Treue Gottes, eine Geschichte dessen, dass Gott immer wieder neu anfängt und nicht aufgibt. Das ist Gottes Gnade. Und hier ist dann die Rede noch, vielleicht, ich kann nicht alles ausdeuten, aber manch einer macht sich dann Gedanken, da ist die Rede von der vollen Zahl der Menschen aus den anderen Völkern, sagen, ja, Gott führt keine Strichliste und sagt, so, jetzt habe ich, unterm Strich sind alle da. Sondern dass Gott sagt, so, er hat das weit geöffnet. Und Gott hat Vorstellungen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Oder ganz Israel, das geht das dann auch los, dass Leute anfangen zu rechnen. Aber ganz Israel, das entscheidet sich schon hier, dass ein Teil der Juden eben halt Jesus abgelehnt werden. Und ganz Israel heißt wieder zusammen. Nicht mehr diese Trennung zu haben. Es geht nicht in Richtung Allversöhnung. Am Ende alle auf einen Haufen und Schwamm drüber und Gott vergibt sowieso. Das ist an keiner Stelle der Bibel gesagt. Nein, Gott sagt es sehr deutlich. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Oder das Bild von der engen und schmalen Pforte, dem Weg dazu. Nein, Gott gibt Raum und Zeit, dass Menschen zur Besinnung kommen und Jesus als Retter annehmen. Das ist das, Gottes Erbarmen, Gottes Treue. Und der ruft immer noch. Und das ist für uns auch immer wieder die Chance zur Neubesinnung. Und ich möchte schließen mit einer Ermutigung, einer Ermahnung und einer Herausforderung. Ich habe das persönlich allerdings formuliert. Mich ermutigt gerade dieses Stichwort des Erbarmens, weil es mich daran erinnert, dass Gott auch mir die Treue hält, selbst dort, wo ich ihm untreu geworden bin und untreu werde. 2. Timotheus 2 beschreibt es, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Das ist das, was Gott mit seinem Volk lebt, immer noch lebt. Das heißt nicht, dass alles toll ist, was die Israeliten machen. Nein. Aber es bleibt Gottes Volk sein Augapfel. Mich mahnt dieses Stichwort ähnlich wie das bekannte Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht, andere nicht aufzugeben, nicht in Schubladen hineinzustopfen, nicht zu sagen, typisch, so bist du und zack, sondern einzustehen, zu beten, Verantwortung zu übernehmen, eine Hand auszustrecken, neu anzufangen. Gottes Treue, Gottes Erbarmen. Und mich fordert dieses Stichwort heraus, Gottes Volk nicht zu vergessen. Nicht zu sagen, nur die Christen sind entscheidend. Und die Israeliten, die machen nur Mist. Da spiegelt sich, da kommt noch viel auf uns zu. Es lohnt sich, nach Israel zu gucken. Ja. Es nicht aus den Augen zu verlieren. Und wir dürfen uns freuen, wenn Juden Jesus als Messias entdecken. Messianische Juden. Und deshalb dürfen und wollen wir auch für dieses Volk eintreten und für dieses Volk beten, dass Jesus, dass ihnen diese Augen geöffnet werden, dass diese Verhärtung ein Ende nimmt. Israelsonntag. Ich muss einen Punkt machen, für euch vielleicht einen Doppelpunkt. Denn wenn man weiterliest, das habe ich euch jetzt vorenthalten, aber da möchte ich euch bitten, die nächsten Verse nochmal hinteran zu lesen. Dass mich ein Jubelruf von Paulus, ein Staunen von Paulus drin, sagt, er ist begeistert von Gott. Er bindet das zusammen im Aufblick zu Gott. Ich bete mit uns. Jesus, hab du Dank dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir durch dich überhaupt die Chance bekommen haben, deinen Vater als unseren Vater zu erleben, zu entdecken, uns als geliebte Kinder zu verstehen. Aber wir sehen gerade an diesem Sonntag auch, dass du selber ja, du bist Jude gewesen, du hast da in deinem Volk gelitten, du bist aus deinem Volk gekommen und du möchtest auch, dass dein Volk dich wieder ganz neu als Messias überhaupt erkennt und begreift. Und darum bitten wir, dass du ihnen diesen Schleier vor den Augen wegnimmst und dass sie dich erkennen als den, der du wirklich bist, dass sie dich nicht verpassen, sondern begreifen, annehmen, in ihr Leben hineinlassen. Herr, wir sind nicht besser. Wir brauchen dich in gleicher Weise. Und vergib du allen Dünkel, alle Überheblichkeit, auch im Miteinander der Kirchen und Gemeinden hier in Schwelm. Schenk du, dass wir mit dir und durch dich Menschen erreichen. Menschen für dich. Menschen aus ihrer Verlorenheit herausführen. Und du weißt, was es jetzt für uns jeden Einzelnen bedeutet. Ich bitte dich, geh du uns nach, geh du mir nach und leg du deine Finger auf unsere wunden Stellen. Und dann belebe du uns, dann erbarm dich und schenk du uns Treue zu dir. Amen. Halt gewinnen wir nur durch Jesus, und das ist auch das nächste Lied, was wir miteinander summen. In Christus ist mein ganzer Halt.